Deutschlandfunk. Wirtschaft am Mittag.
Dazu begrüßt ihr heute Silke Hane. Schönen guten Tag. Schön, dass Sie zuhören. Die Megafusion in der Autobranche ist beschlossene Sache, zumindest wenn es nach den beteiligten Unternehmen geht. Fiat Chrysler und Peugeot Citroën haben ihre Fusionsvereinbarung unterzeichnet. Einordnung gleich in unserem Börsengespräch, unter anderem zu der Frage, was das eigentlich für Opel bedeutet. Und außerdem in dieser Sendung, das IFO-Institut hat zum letzten Mal in diesem Jahr Unternehmer nach ihrer Stimmung befragt und die ist überraschend gut. Eine Überraschung war das aber nicht. Es läuft auf eine Komplikation im US-europäischen Handelsstreit hinaus. Nach dem US-Repräsentantenhaus hat auch der US-Senat vergangene Nacht Sanktionen gegen das Pipeline-Projekt Nord Stream 2 durch die Ostsee von Russland nach Deutschland zugestimmt. Martin Ganselmeier dazu aus Washington.
Die Strafmaßnahmen waren Teil eines umfangreichen Gesetzespakets zum Verteidigungshaushalt. Bereits vor Monaten hatten die auswärtigen Ausschüsse beider Kongresskammern mit großer überparteilicher Mehrheit Gesetzentwürfe gegen Nord Stream 2 auf den Weg gebracht. Es wird erwartet, dass US-Präsident Donald Trump das Gesetzespaket schon bald unterzeichnet und somit die Strafmaßnahmen in Kraft treten. Die Sanktionen richten sich vor allem gegen die Manager und Hauptaktionäre jener Spezialschiffsunternehmen, welche die Pipeline-Rohre auf den Ostseeboden verlegen. Bei Nord Stream 2 ist vor allem die Schweizer Firma All Seas Group im Einsatz. Ihren Managern und Hauptaktionären drohen künftig Einreiseverbote in die USA, die Aberkennung von Visa sowie das Einfrieren von Vermögen auf US-Konten. In Washington gibt es überparteilich große Kritik an Nord Stream 2, weil sich Deutschland dadurch zu sehr von russischem Gas abhängig mache und noch dazu der ohnehin notleidenden Ukraine wichtige Transfereinnahmen verloren gehen. Gleichzeitig will US-Präsident Donald Trump, dass die europäischen Verbündeten deutlich mehr amerikanisches Flüssiggas kaufen als bisher. Durch den Fracking-Boom sind die USA zum größten Erdgasförderer der Welt aufgestiegen.
Informationen von Martin Ganselmeier. Auch der US-Senat hat Sanktionen wegen Nord Stream 2 zugestimmt. Kritik daran kam heute übrigens aus Moskau und Berlin. Moskau sagte, das Projekt werde davon nicht aufgehalten. Und in Berlin forderte unter anderem der Verband der Maschinenbauer eine deutsche Initiative zum Schutz europäischer Unternehmen. Trotz vieler ungeklärter Handelsstreitigkeiten wie dieser hat sich die Stimmung in der deutschen Wirtschaft im Dezember spürbar aufgehellt. Das zeigt der monatlich vom IFO-Institut erhobene Geschäftsklimaindex. Warum das so ist, das erklärt uns jetzt Mischa Erhardt.
Eine klare Perspektive beim Brexit und eine zumindest teilweise Einigung zwischen China und den USA im Handelskonflikt haben den IFO zum Jahresende in die Höhe getrieben.
Ja, das ist ein positiver Jahresabschluss nach einem doch sehr turbulenten Jahr. Und so ist die Frage, ist das wirklich nur mal kurz durchatmen oder sind das doch schon Anzeichen für den bevorstehenden Aufschwung? Also ich habe eher das Gefühl, es ist eher so der Stoßseufzer. Es konnte nicht mehr schlechter gehen. Und wenn wir uns die harten Indikatoren anschauen, sicherlich in der Industrie, dann gibt es eigentlich noch gar keine Zeichen, die auf Aufschwung stehen.
Sagt ING-Chefvolkswirt Carsten Jeski. Das zeigt auch der IFO-Index selbst. Denn in der Industrie sind die Umfragewerte im Vergleich zu November gefallen. Dort hat sich die Stimmung also weiter eingetrübt. Im Dienstleistungssektor dagegen stieg der Index auf den höchsten Wert seit einem halben Jahr.
Wir haben eine zweigeteilte Volkswirtschaft aktuell in Deutschland. Wir haben Konsum, der stark ist, wir haben Einzelhandel, also alles, was aufs Inland gerichtet ist, brummt weiterhin und gleichzeitig haben wir die Industrie, wo man natürlich leidet unter der globalen Abkühlung und unter den Handelskriegen.
Vor allem die für die hiesige Wirtschaft wichtige Autoindustrie steckt inmitten einer starken Transformation hin zu alternativen Antriebstechniken. Gleichzeitig hat durch die weltwirtschaftliche Abkühlung die Nachfrage aus Ländern wie China nachgelassen. China ist mittlerweile der wichtigste Autoabsatzmarkt der Welt. In Folge verspüren auch andere zentrale Wirtschaftsbranchen wie die chemische Industrie und die Maschinenbauer Rückgänge von Aufträgen und damit auch der Produktion. Im dritten Quartal war die deutsche Wirtschaft mit einem minimalen Wachstum nur knapp einer Rezession entgangen. Die sehen Volkswirte gegeben, wenn die Wirtschaft in zwei aufeinanderfolgenden Quartalen schrumpft. Die chinesische, wie auch die globale Wirtschaft wiederum, haben sich abgekühlt auch wegen der Handelskonflikte, vor allem dem zwischen den USA und China. Zwar haben beide Länder in einem ersten Schritt gerade eine Teileinigung erreicht, für die künftigen Monate aber wird entscheidend sein, ob sich die beiden weltgrößten Volkswirtschaften weiter aufeinander zubewegen oder nicht. Und ob vielleicht Europa verstärkt in den Fokus des US-Präsidenten gerät.
Ja, da muss man eine Münze werfen, ja, ob er vor den Präsidentschaftswahlen diesen Handelsstreit noch anzettelt mit Europa oder nicht. Ich denke eher nein, weil er damit wenig gewinnen kann. Er wird sich eher jetzt mit diesem Phase-1-Deal profilieren können als der Macher, als der Dealmacher und wird dann diesen Handelsstreit mit Europa eher nach einer möglicherweise wiedergewonnenen Wahl anzetteln.
Doch sicher ist das eben nicht. Die Unsicherheit wird die deutsche und die globale Wirtschaft auch im kommenden Jahr also weiter begleiten. David Kohl, Chefvolkswirt der Schweizer Privatbank Julius Bär.
Ja, die Risiken sind auf jeden Fall da. Vielleicht die gute Nachricht ist, dass die meisten Risiken gut verstanden werden. Nehmen wir den Handelskrieg, nehmen wir den Brexit. Da wurde viel drüber geschrieben, viel drüber analysiert. Vor allen Dingen, wenn es um die Finanzmärkte geht. Für die Wirtschaft selbst bleibt es natürlich ein Unsicherheitsfaktor. Vor allen Dingen die Unsicherheit ist etwas, was die Wirtschaft belasten könnte in der Zukunft.
In den kommenden Monaten also wird sich zeigen, ob der aufgehellte IFO-Geschäftsklimaindex zum Jahresende die Wende zum Besseren ist oder die Unsicherheit zu einem noch stärkeren Einbruch in der Industrie führt.
Mischa, er hat mit den Einzelheiten zum IFO-Geschäftsklimaindex und der Konjunkturlage. Der IFO-Index ist im Dezember spürbar angestiegen. Frage an Dorothee Holz in unserem Frankfurter Börsenstudio. Anlass zur Euphorie unter den Börsenhändlern oder wie fällt die Reaktion aus in Frankfurt?
Nein, Euphorie ist hier wirklich überhaupt nicht zu sehen, zu spüren, obwohl der IFO-Index ja tatsächlich deutlich besser ausgefallen ist als erwartet. Kurz sah es so aus, als ob der DAX die Verluste abschütteln könnte, aber das ist überhaupt nicht mehr der Fall. Zum einen, weil der IFO-Index zwar möglicherweise ein Ende der Talfahrt signalisiert, aber noch lange keinen stärkeren Aufschwung und vor allem, weil wieder Gegenwind kommt und zwar diesmal aus London. Boris Johnson will sich mit der EU so schnell wie möglich auf einen Vertrag einigen. Ende 2020, das soll die Deadline sein, das soll sogar im Gesetzestext stehen. Dann käme möglicherweise ein harter, chaotischer Brexit auf Wiedervorlage, ein Schreckensszenario, das ja eigentlich abgewendet schien. Der DAX deswegen erneut unter Druck. Es geht um 0,3% runter auf 13.248 Punkte.
Wichtigste Unternehmensnachricht des Tages sicherlich, dass die Autobauer Fiat Chrysler und Peugeot Citroën ihre Fusion mit Unterschriften besiegelt haben.
In 12 bis 5 Monaten soll alles unter Dach und Fach sein, also ganz schön schnell. Dann soll der weltweit viertgrößte Autobauer entstehen mit mehr als 400.000 Mitarbeitern und 8,7 Millionen verkaufter Fahrzeuge. 50 Milliarden Euro ist diese Fusion schwer. Einen Namen hat das neue Kind, nenne ich es jetzt mal noch nicht. Der Konzern soll später an der New Yorker Börse und an den Euronext gelistet sein, das steht schon fest. Bei mir ist Jürgen Pieper, Autoexperte beim Bankhaus Metzler. Herr Pieper, keine Hochzeit im Himmel wie damals bei Daimler, sondern eine Fusion unter Gleichen soll es werden. Heißt es auch, dass beide Konzerne gleich stark davon profitieren?
Ja, das wäre ungewöhnlich, wenn beide gleich stark profitieren. Die treibende Kraft scheint mir eher Peugeot bzw. Herr Tavares zu sein, der sich davon einfach Mengenvorteile verspricht aus dieser auf diesem Aufstieg in die erste Liga der Autoindustrie, kann man sagen. Und bei Fiat ist es eher, würde ich mal sagen, eine Defensivgeschichte. Man sieht, dass man zurückgefallen ist im Wettbewerb. Technologisch hat man doch mittlerweile einen großen Rückstand gegenüber den anderen und muss ganz einfach mit jemandem zusammengehen. Anders hätte Fiat schlechte Chancen.
Rüsten wir das Ganze mal auf. Fiat Chrysler baut und verkauft zurzeit ja erfolgreich Spritschlucker, die CO2-Ziele komplett verfehlen. Wie lange kann man überhaupt noch davon leben?
Ja, das wird vielleicht 2-3 Jahre gut gehen. Also mit Herrn Trump ist ja die Sensitivität in den USA bezüglich Umweltthemen eher wieder zurückgefahren worden. Da hat man ja relativ viele Freiräume als Hersteller, aber das wird auch nicht ewig so bestehen bleiben. Und alte Technik und diese Umwelt nicht schonende Technik wird sich langfristig nicht durchsetzen können, wir langfristig verlieren müssen.
Sie haben Haupttreiber, den Tavares als Haupttreiber genannt, also den Chef von PSA, der ja auch Chef des gesamten Konzerns werden soll. Er hat aus einem Krisenkonzern PSA den profitabelsten Europas gemacht. Sie haben das schon öfter gelobt, aber diese Fusion spielt doch in einer ganz anderen Liga.
Ja, das ist eine andere Liga, keine Frage. Es kommen hier verschiedene regionale und Kulturkreise zusammen. Aber man muss sagen, Peugeot war vor 7-8 Jahren auch ein sehr, sehr schwerer Fall. Es gab wenige, die 1 Euro, wirklich im wahrsten Sinne des Wortes, man muss sich den Kurs von damals mal anschauen, 1 Euro noch für dieses Unternehmen geben wollten. Und Opel mit 19 Jahren Verlust im Gepäck ist sicherlich auch alles andere als eine einfache Geschichte gewesen. Und Fiat Chrysler macht immerhin keine Verluste, ist jetzt kein richtig gehender Sanierungsfall. Also ich glaube, die Chancen sind schon ziemlich gut.
Mit der Fusion sollen Spareffekte von 3,7 Milliarden Euro pro Jahr erzielt werden, ohne Werksschließungen. Das heißt aber nicht, dass es nicht doch noch einen Job-Kahlschlag geben könnte. Wen trifft es denn?
Kahlschlag vielleicht nicht gerade, aber es werden sicherlich Arbeitsplätze abgebaut werden, wie sowieso in den 20er Jahren in der gesamten Autoindustrie sehr umfangreiche Arbeitsplätze abgebaut werden, einfach wegen der veränderten Technologie, die ja, wie wir alle glauben zu wissen, wesentlich weniger Arbeit erfordert. Bei Fiat Chrysler bzw. Peugeot Fiat kann man damit rechnen, dass vielleicht zwischen 5% und 10% der Mitarbeiter dann doch zu viel an Bord sind auf Sicht der nächsten 5 Jahre. Dann reden wir über zwischen 20.000 und 40.000 Arbeitsplätzen, die wahrscheinlich eingespart werden. Aber das hat man ja auch bei Opel gesehen. Das Ganze geschieht höchstwahrscheinlich sozialverträglich, über freiwilliger Basis, über Abfindung, über Vorruhestand.
Wird es Italien stärker treffen? Was glauben Sie?
Ja, Fiat als Teil von Fiat Chrysler ist das schwächste Glied in dieser Kette. Und damit wird Fiat, glaube ich, am stärksten von einer Sanierung betroffen sein. Die Werke in Italien sind nicht mehr state of the art, sind nicht mehr wirklich modern und sind auch nicht voll ausgelastet. Die Produktivität ist nicht besonders gut. Also ich denke, bei Fiat in Italien wird man den Hebel ansetzen.
Was ist mit Opel? Ist Opel ein Verlierer dieser Fusion oder neue Chancen bieten sich da, wie der Opel-Chef das sieht?
Ja, da die Sanierung bei Opel durch ist, also die harte Arbeit ist im Prinzip getan. Opel ist gut aufgestellt, die neuen Produkte, man sieht den neuen Corsa, der hervorragend ankommt, machen einen guten Eindruck. Sodass ich glaube, im Endeffekt überwiegen tatsächlich die Chancen bei Opel mehr. Es gibt kein Untergangsszenario mehr. Es gibt diese Superpessimismus, ist überhaupt nicht mehr angebracht. Ich glaube, bei Opel sind die Chancen tatsächlich gut, dass es positiv weitergeht.
Das wird man in Rüsselsheim sehr gerne hören. Vielen Dank, das war Jürgen Pieper vom Bankhaus Metzler.
Ja, danke an Herrn Pieper auch von mir aus dem Studio für diese interessanten Einschätzungen zur Fusion zwischen PSA und Fiat Chrysler. Frau Hals, bewegen sich denn angesichts der Fusion zwischen diesen beiden auch die Aktien der deutschen Autobauer heute?
Ja, die bewegen sich und zwar zumeist nach unten. Daimler-Aktien geben 1% nach. Bei VW geht es um 0,5% runter. Da entsteht ja wirklich ein starker Konkurrent. BMW ist aber leicht im Plus.
Der Postkonkurrent FedEx kommt heute erneut mit schlechten Nachrichten raus. Was ist los?
FedEx musste erneut die Gewinnprognose senken mit Verweis auf die Handelsspannungen. FedEx ist also ein Opfer der Handelskonflikte. Der Gewinn brach im zweiten Geschäftsquartal ein und das bringt natürlich die Jahresplanungen durcheinander. Anleger reagieren verschreckt, die Aktien über 6% im Minus, Postaktien ebenfalls.
Und wie entwickeln sich heute der Euro, deutsche Staatsanleihen und der Goldpreis?
Der Euro sinkt leicht auf 1,1120 $. Die meisten öffentlichen Anleihen verteuern sich bis zu 92 Cent. Die Umlaufrendite sinkt um einen Basispunkt auf minus 0,31% und Gold kaum verändert bei 1479 Dollar.
Börseninformationen heute von Dorothee Holz. Danke nach Frankfurt. Fisch ist gesund. Er enthält viel Eiweiß und Omega-3-Fettsäuren, außerdem Mineralstoffe wie Jod, besonders wenn er aus dem Meer kommt. Die Fischbestände in Europas Meeren sind aber alles andere als gesund. Einige sind gnadenlos überfischt. Jedes Jahr ist das Zankapfel zwischen den Fischereiministern der EU-Staaten. Sie müssen die Balance finden zwischen den Interessen ihrer Fischer und einer nachhaltigen Fischwirtschaft. Was in diesem Jahr dabei rausgekommen ist, berichtet Peter Kapern.
Es zählt zu den traditionsreichen Ritualen im politischen Kalender Brüssels, das Ringen um die Fischfangquoten für das kommende Jahr kurz vor Weihnachten. Und die Fischereiminister wussten auch in diesem Jahr, was sie der Tradition schulden, nämlich eine Marathonsitzung bis 6.38 Uhr heute früh.
Good morning.
Begrüßte ein ermatteter Fischereikommissar um diese Uhrzeit eine Handvoll Journalisten, die gesamte Nacht ausgeharrt hatten.
We had a long and intense negotiations, but finally we are here to announce that the next year will enter a new era for European fisheries.
Lange und intensive Verhandlungen seien das gewesen, sagte Virginijus Sinkevicius. Jetzt aber sei er gekommen, um mitzuteilen, dass für die europäische Fischerei im kommenden Jahr eine neue Ära beginne. Das klingt recht vollmundig, ging es doch bei den nächtlichen Gesprächen nur um Fangquoten für einen Teil der europäischen Gewässer. Für die Ostsee, eines der am stärksten überfischten Gebiete, waren die Quoten schon vor einigen Wochen festgelegt worden. Diesmal ging es insbesondere um die Nordsee und den Nordostatlantik, speziell um den Kabeljau in der Keltischen See, an die Irland, Frankreich und Großbritannien angrenzen. Dort haben die Fischer dafür gesorgt, dass die Kabeljaubestände förmlich kollabiert sind. Deshalb habe man für das kommende Jahr den gezielten Fang von Kabeljau in diesem Seegebiet untersagt, so Kommissar Sinkevicius.
We agreed to stop targeting cod in the Celtic Sea. and only allow limited bycatch where it's unavoidable in the fishery of other stocks.
Lediglich als unvermeidbarer Beifang dürfe der Kabeljau aus dieser Region noch an Land gebracht werden. Die Nordseefangquoten für Scholle und Schellfisch wurden hingegen um bis zu 23% erhöht. Eine wichtige Nachricht für die deutschen Fischer. Das sei ein Erfolg des EU-Bestandsmanagements, so der Kommissar.
We already see that sustainable fishing pays off. The more sustainable we are, the more prosperous European fishermen and women will be.
Man sehe, dass sich die nachhaltige Fischerei auszahle. Je nachhaltiger wir arbeiten, desto wohlhabender werden die Fischer, so Kommissar Sinkevicius. Gleichzeitig wurden die Quoten für Hering, Seelachs und Kabeljau in der Nordsee aber gesenkt. Allerdings nicht in einem ausreichenden Maße, kritisiert die Umweltschutzorganisation WWF. Sie wirft der EU deshalb vor, bei ihrem selbstgesteckten Ziel der Nachhaltigkeit zu versagen. Schon im Oktober hatten sich die Minister darauf verständigt, dass nach dem Zusammenbruch der Dorschbestände in der Ostsee Fischer im östlichen Teil der Ostsee mit Abwrackprämien dazu gebracht werden sollen, ihr Gewerbe aufzugeben. Am Montag hatten die Minister dann beschlossen, dass diese Abwrackregelung auch für deutsche Fischer gelten soll. Dem muss aber das Europaparlament noch zustimmen.
Die EU hat sich auf Fischfangquoten geeinigt. Der Bericht von Peter Kapern aus Brüssel war das. Das Baugewerbe boomt. Es ist aktuell eine der Stützen der deutschen Wirtschaft. Normalerweise ist das gut für die Beschäftigten. Die aber streiten sich aktuell mit den Arbeitgebern, und zwar um den Mindestlohn in ihrer Branche. Jetzt wird geschlichtet. Heute ist die erste Runde gestartet. Panayotis Gavrilis in Berlin. Worum geht's genau?
Also man muss vorweg wissen, mit Lohntarifverhandlungen im klassischen Sinne hat das nichts zu tun. In der Baumbranche bekommen nämlich die über Tarifverträge eh höhere Gehälter. Um die geht es hier also nicht. Es geht nämlich um die, die nur in Anführungsstrichen den Branchenmindestlohn bekommen. Laut der Gewerkschaft IG Bauen Agrarumwelt gilt der Branchenmindestlohn immerhin für jeden fünften Bauarbeiter im Westen und für fast jeden dritten im Osten. Und dann gibt es noch ein weiteres Gefälle. Und zwar gibt es in der Baubranche zwei Mindestlöhne, einen bundesweiten Mindestlohn 1, der ist für Hilfsarbeiten, das sind 12,20 Euro pro Stunde, und einen Mindestlohn 2 für Facharbeiten, und der liegt bei 15,20 Euro. Aber der höhere, jetzt wird es kompliziert, der gilt nur in den Westbundesländern, im Osten nicht. Nur in Berlin, da gibt es ihn noch oder auch noch, und der liegt dabei knapp 15,05 Euro. Also es ist eine Art Flickenteppich, kann man sagen. Und Ende des Jahres läuft diese aktuelle Regelung aus. Das heißt, die Zeit drängt, weniger als 2 Wochen bleiben noch. Wenn es da keine Einigung gibt, dann werden die Mindestlöhne nicht mehr gelten.
Versuche für eine Einigung hat es ja diverse gegeben. Wie weit liegen denn die Positionen noch auseinander?
Na, zumindest so weit, dass man sich nach 3 Verhandlungsrunden nicht einigen konnte. Und die Akteure sind hier, die zentralen Akteure sind die IG Bau auf der einen Seite und auf der Arbeitgeberseite die Baubranche, namentlich der Hauptverband der deutschen Bauindustrie und der Zentralverband des deutschen Baugewerbes. Jetzt soll ein Schlichter es richten und vermitteln. Und zu den Forderungen kann man sagen, die IG Bau fordert eine Anhebung beider Mindestlohnsätze, also der Lohnuntergrenze für Hilfsarbeiten und der Untergrenze für Facharbeiten. Und diese höhere Stufe soll, so will es die Gewerkschaft zumindest, auch im Osten wieder gelten. Und sie war mal abgeschafft worden. Und laut der Gewerkschaft würden 36.000 immerhin Bauarbeiter im Osten davon profitieren. Das Baugewerbe auf der anderen Seite will im Prinzip eigentlich eine komplette Abschaffung der höheren Mindestlohnstufe. Sie spricht hier von einem einzigen Baumindestlohn. Zu konkreten Zahlen hört man wenig. Die Baubranche will sich hier zum aktuellen Verfahren nicht äußern. Aus Gewerkschaftssicht seien 12,40 Euro im Gespräch gewesen. Das wäre dann deutlich weniger als jetzt. Und würde das Ergebnis der Schlichtung nun so ein niedriger Mindestlohn sein, ja, und der würde dann auch tatsächlich für allgemein verbindlich erklärt, dann würden nach Gewerkschaftsangaben knapp über 90.000 Facharbeiterinnen und Facharbeiter im Westen auf einen Schlag erheblich weniger Lohn bekommen.
Ja, immerhin 3 von 15 Euro wären das dann, die da weg wären. Was passiert denn, wenn es bis Jahresende gar keine Einigung gibt?
Das habe ich Peter Hübner gefragt. Er ist Präsident des Hauptverbandes der deutschen Bauindustrie. Und hören wir mal rein, was er gesagt hat.
Also ich bin mir relativ sicher, dass wir hier schnell zum Abschluss kommen. Also da setze ich nicht nur auf den Schlichter, sondern auch auf die beteiligten Parteien, dass man hier sich relativ schnell einigt. Ich würde jetzt nicht mit hoher Wahrscheinlichkeit, dass wir jetzt in diesem Jahr noch abschließen, aber wir werden dann früh im nächsten Jahr abschließen. Aber das liegt auch daran, dass man einem Schlichter dann erstmal zubilligen muss, dass er in das Thema reinkommt.
Also hier wird der Schlichte betont, der muss sich erstmal einen Überblick verschaffen über die Sachlage. Tja, und am schlimmsten wäre das wohl für die Bauarbeiter, die bei nicht tarifgebundenen Unternehmen arbeiten und denen dann nur der Mindestlohn zusteht. Und für die würde dann ab dem 1. Januar dann nämlich der gesetzliche Mindestlohn gelten. Und das sind 9,35 Euro, das befürchtet zumindest die IG Bau. Und das wären dann auch viele tausende Menschen, die davon betroffen werden, die dann zumindest übergangsweise möglicherweise erheblich weniger Geld bekämen, bis man sich dann auf einen neuen Mindestlohn einigt.
Dabei dürfte die finanzielle Ausgangslage für die Unternehmen ja gar nicht so schlecht sein.
Ja, die ist sogar sehr gut. Die Branche boomt, Sie haben es gesagt, nach wie vor. Für das laufende Jahr rechnet man mit einem Umsatzwachstum von 8,5%. Es macht insgesamt einen Umsatz von knapp 137 Milliarden Euro. Ähnlich gut soll es auch nächstes Jahr aussehen. Also die Zahlen sind gut, die Umsätze und die Rendite sind gut und somit eigentlich auch die Voraussetzungen, dass man beim Mindestlohnstreit eine Einigung finden sollte eigentlich.
Panayotis Gavrilis mit Einschätzung und Informationen aus Berlin. Vielen Dank. Die Kommentatoren unserer Wirtschaftspresseschau befassen sich heute vor allem mit der Entscheidung des US-Flugzeugbauers Boeing, die Produktion des Modells 737 MAX bis auf Weiteres einzustellen.
Für das Unternehmen sei das ein Desaster, meint die neue Osnabrücker Zeitung. Massive Umsatzeinbußen und ein enormer Imageschaden sind die Folge. Sehr zur Freude des europäischen Konkurrenten Airbus. Der kann nun auf neue Kundschaft für den A320 hoffen. Weil an Boeing hunderte Zulieferer, Airlines und andere Firmen hängen, hat der Produktionsstopp das Potenzial, in der gesamten US-Wirtschaft Spuren zu hinterlassen. Präsident Trump, der sich im nächsten Jahr zur Wiederwahl stellt, dürfte das ungelegen kommen. Ein Konjunktureinbruch schadete ihm sicher mehr als ein Amtsenthebungsverfahren. Die Märkische Oder-Zeitung aus Frankfurt schreibt: Was derzeit in den USA passiert, ist so, als ob das Kraftfahrtbundesamt VW zwingen würde, die Herstellung des Golf auf unbestimmte Zeit zu stoppen. War im Zuge des VW-Skandals hierzulande mitunter vermutet worden, die US-Behörden arbeiteten auch aus wirtschaftlichen Interessen gegen den deutschen Autobauer, um die eigenen Hersteller zu stützen, darf man sich angesichts der Boeing-Untersuchung von dieser bequemen Opferillusion verabschieden. Die Frankfurter Allgemeine Zeitung weist auf Fehler von Boeing-Vorstandschef Dennis Muilenburg hin. Er hat lange versucht, die Dimensionen des Debakels um das Flugzeugmodell 737 MAX kleinzureden. Mittlerweile zeichnet sich ab, dass die Maschine ein volles Jahr lang nicht im Einsatz sein wird. Das ist ein Desaster für Boeing. Schließlich ist sie das wirtschaftlich mit Abstand wichtigste Produkt des Unternehmens. Es ist allerhöchste Zeit, dass die wohl größte Krise in der Geschichte des amerikanischen Traditionskonzerns auch Konsequenzen an seiner Führungsspitze hat und Muilenburg als Vorstandschef abgelöst wird. Die EU hat sich erstmals auf ein Klassifikationssystem für nachhaltige Geldanlagen verständigt. Die Börsenzeitung bleibt jedoch vorsichtig. Ob es der EU mit dem jüngsten Kompromiss tatsächlich gelungen ist, einen Goldstandard für nachhaltige Finanzprodukte zu schaffen, wie ein Europaabgeordneter euphorisch verkündete, daran darf man Zweifel hegen. Die Tatsache, dass es völlig unüblicher Nachverhandlungen bedurfte, zeigt an, wie sensibel das Thema in einer Union mit national äußerst unterschiedlichen energiepolitischen Strategien ist.
Das war unsere Wirtschaftspresseschau und damit geht Wirtschaft am Mittag zu Ende. Gleich folgen hier die Nachrichten und dann ab 14.10 Uhr Deutschland heute. Darin geht es dann einerseits um die Zwischenbilanz zum Volksbegehren für einen Mietenstopp in München und außerdem um die Hochschulstadt Köthen in Sachsen-Anhalt. Die ist bis Mitte 2020 von der Bahn komplett abgekoppelt. Hier verabschiedet sich Silke Hane. Danke fürs Zuhören, Ihr Interesse an der Wirtschaft. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag. Tschüss.